Vom 26. August, also seit Montag, bis zum 4. September versammeln sich rund 60.000 Delegierte aus 180 Ländern, 45.000 Aktivistinnen von Nichtregierungsorganisationen und 5.000 Medienvertreter zum UN-Gipfel für Nachhaltigkeit in Johannesburg. Es sollen hier eigentlich Möglichkeiten gesucht werden, die ungebremste Globalisierung einzudämmen. Ziele dieses Gipfels wären, Hunger und Armut zu beseitigen, die Umweltzerstörung zu bremsen, die Versorgung der Südhalbkugel mit Nahrungsmitteln, das heißt auch den Zugang zu Trinkwasser sicherzustellen, die Artenvielfalt zu erhalten. Weitere Themen sind Gesundheitspolitik, Landwirtschaft und Energieversorgung. Solche und ähnliche Ziele hatte auch die Vorläuferkonferenz in Rio 92, zum Beispiel mit dem Programm Agenda 21. Die Agenda 21 wollte einer weiteren Verschlechterung unter anderem der Ernährungs- und Umweltsituation entgegenwirken und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherstellen. Doch nach einer 10-jährigen Bilanz sieht es heute eher schlechter als besser aus. Genau aus diesem Grund boykottiert BUKO diesen Gipfel. BUKO, das ist die Bundeskoordination Internationalismus. Es ist ein Zusammenschluss von zurzeit ca. 150 Dritte Weltgruppen und internationalistischen Basisinitiativen in der Bundesrepublik. Das Anliegen der BUKO ist es, die oft isoliert voneinander arbeitenden Gruppen der Solidaritätsbewegung, die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte, Kampagnen und Aktionen miteinander zu vernetzen und damit ihr politisches Durchsetzungsvermögen zu erhöhen. Während sich in den letzten Jahren viele internationalistisch arbeitenden Gruppen der Lobbyisierung verschrieben haben, setzt die BUKO weiter auf soziale Bewegungen als politischen Bezugspunkt. Ein basisdemokratisches Selbstverständnis ist für sie wesentlich. Die Fragen nach Handlungsperspektiven gegen globalen Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat stehen im Zentrum der BUKO-Aktivitäten. Uli Brandt von BUKO erklärt uns genau, warum BUKO den Johannesburg-Gipfel boykottieren.
Ja, unsere Einschätzung ist, dass, wie viele andere auch diese Einschätzung haben, dass der sogenannte Rio-Prozess der letzten 10 Jahre nicht besonders erfolgreich war, vor allem wenn man es an den ursprünglichen Zielen von Rio mal misst. Und uns in den letzten, im letzten halben Jahr sehr stark gestört hat, dass zwar sehr viele diesen Misserfolg feststellen, aber dennoch so getan wird, als wenn jetzt in Johannesburg wieder die Zukunft der Menschheit verhandelt wird und dass man sich nicht viel Gedanken darum macht, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren schiefgelaufen, sondern man hat eine sehr oberflächliche Analyse, es gab zu wenig Anstrengungen, die Regierungen haben zu wenig gewollt, aber die zentralen Punkte, warum das nicht geklappt hat, die werden nicht thematisiert.
Rio 92 hat ein umfassendes Programm für sozialökologische und demokratische Fragen aufgestellt. Doch diese hehren Ziele sieht BUKO wie auch viele andere berechtigterweise nicht verwirklicht, sondern
es ist eher schlimmer geworden und das hängt vor allem damit zusammen, dass in den letzten 10 Jahren kaum thematisiert wurde, dass es einen viel mächtigeren Prozess international gibt, das was man heute neoliberale Globalisierung nennt. Und dieser Prozess wurde in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion nach Rio völlig ausgeblendet. Es waren sozusagen zwei ziemlich getrennte Diskussionen. Auf der einen Seite Rio, Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite ja kaum diskutiert, außer jetzt in den letzten 10 Jahren die Globalisierungsdiskussion oder jetzt noch massiver die Neoliberalismusdiskussion. Der Punkt ist aber, dass jenseits dieser Diskussion es durchaus zu Veränderungen kam. In Rio wurden ja zwei wichtige Verträge unterschrieben. Der sogenannte die Klimarahmenkonvention und die Konvention zur biologischen Vielfalt. Das sind ja zwei völkerrechtlich verbindliche Verträge, die Länder, die sie unterzeichnet haben und dann auch durch die Parlamente verabschiedet haben, anerkennen müssen. Bekannt ist ja, dass die USA das beides nicht tut, vor allem das Kyoto-Protokoll zur Klima, also zur CO2-Reduktion nicht verabschiedet hat. Der Punkt ist nun, dass diese Verträge, also diese Rio-Verträge selber, sich zunehmend der neoliberalen Globalisierung angepasst hat. Sie wurden zunehmend Instrumente, Natur zu vermarkten, Natur zu ökonomisieren, zu kommerzialisieren und das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Es wird immer noch so getan, als wenn es in Rio die guten Konventionen gibt, die guten Verträge zu Klima und zu biologischer Vielfalt, also sozusagen die Natur zu schützen und jetzt gibt es die schlechte Institution, nämlich die WTO, die Welthandelsorganisation und wir müssen jetzt nur die guten Institutionen stärken.
Minha frente que eu quero passar. samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer.
Im Gegensatz zu Buko nimmt Greenpeace am Nachhaltigkeitsgipfel teil. Doch zunächst gab es auch bei Greenpeace die Debatte um einen Boykott. Wir wollten von Andreas Bernstorff von Greenpeace wissen, welche Gründe nun doch für eine Teilnahme sprachen.
Die Gründe dafür und dagegen heben sich beinahe auf. Und wir sind so, sagen wir mal, 50%+ jetzt dafür, haben uns so entschieden und machen es aber auch jetzt mit Nachdruck. Ja. Denn wir sagen, wer immer an diesem Prozess teilnimmt, als Nichtregierungsorganisation, wir haben ja da guten Zugang inzwischen zu allen möglichen Gremien. Seit Rio haben die Vereinten Nationen beschlossen, die Nichtregierungswelt intensiv zu beteiligen. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Also es ist möglich, dass wir Einfluss nehmen können. Wir können beispielsweise dazu beitragen, bestimmte Staatengruppen einander näher zu bringen, bestimmte Einzelstaaten, die von anderen vielleicht nicht wissen, weil die sich ja nur zum Teil nur auf diesen Treffen, auf diesen Großkonferenzen treffen. Wir können da Bündnisse schmieden und zur Verständigung beitragen, damit es zu tragfähigen Kompromissen kommt.
Doch Vermittlung ist nicht das einzige Ziel von Greenpeace.
Wir wollen, dass die Staatengemeinschaft eine grundlegende Energiewende beschließt. Das bedeutet, dass wir in den reichen OECD-Staaten, also die OECD, das sind die reichen Industriestaaten, dass wir dort in den nächsten 10 Jahren einen Anteil von 20% erneuerbarer Energien bekommen, dass man raus muss aus der Verbrennung fossiler Energieträger, also Kohle und Öl, die das Klima verderben. Wir wollen, dass die reichen Industriestaaten dazu beitragen, dass weltweit wir im gleichen Zeitraum 5% erreichen. Die Industriestaaten haben in Rio bereits vor 10 Jahren, Rio 1992, anerkannt, dass sie hauptverantwortlich sind für den Klimawandel. Denn sie haben schon in den letzten 200 Jahren ihrer Industriegeschichte in der Atmosphäre eine Menge Klimagase abgeladen, die heute noch wirken. Und sie sind heute noch mit 86% beteiligt an der Umweltverschmutzung, an der Klimaveränderung, bei nur 20% der Weltbevölkerung. Das heißt, wir konsumieren und belasten den Globus weit überproportional und müssen deshalb auch gerade stehen. Und auch nur hier ist natürlich das Geld vorhanden, was dann über die Weltbank verteilt werden soll an Entwicklungsländer, wo man verhindern will, dass die von vornherein, also wir wollen erreichen, dass die von vornherein in regenerative Energien gehen, statt genauso wie wir in Kohle und Öl und so weiter. Das würde die Situation dramatisch verschlimmern auf der Welt. Diese tropischen Länder, vor allem die asiatischen Wachstumsgesellschaften, Wachstumsökonomien, Thailand, Philippinen und so weiter, die haben die Chance, jetzt unsere Fehler zu vermeiden und sind auf einem guten Weg. Einige davon haben gesagt, Kohlekraft ist nicht der Weg. Wir haben so viel Biomasse in den tropischen Gebieten. Wir haben Meere, wir haben Wind, wir haben Sonne en masse und können anders.
Dass es notwendig ist, auf erneuerbare Energien umzusteigen, zeigen die vernichtenden Zahlen. Die Waldzerstörung schreitet weiter voran. 17 Milliarden Hektar werden jährlich zerstört. Die Trinkwasserversorgung ist verheerender, als uns mit Trinkwasser duschenden Menschen wohl bewusst ist. 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Täglich sterben 30.000 Menschen an den Folgen von verschmutztem Trinkwasser.
Insbesondere indigener Völker. Und die Existenz vieler Tier- und Pflanzenarten. Mehr als 1 Milliarde Menschen leben in extremer Armut. Mehr als 850 Millionen Menschen hungern. Die Auswirkungen übertragbarer Krankheiten wie HIV, AIDS, Tuberkulose oder Malaria auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind in vielen Ländern nach wie vor verheerend. Die Bodenzerstörung durch Erosion, Verdichtung, Versiegelung, Versalzung, Versauerung und anderer Übernutzung nimmt weiter zu. Und raubt so insbesondere in armen Ländern die Grundlage für eine eigenständige Nahrungsmittelproduktion. Das Artensterben schreitet weiter voran und bedroht originäre Lebens- und Produktionsweisen. Die CO2-Emissionen stiegen und steigen weltweit um 9% an seit 1992. Allen voran sind hier die USA mit einem 18-prozentigen Anstieg. Eine Reduktion von CO2-Emissionen sei angeblich nicht möglich. Die US-Wirtschaft würde bei einer solchen Regelung zusammenbrechen. Es ist mit unseren sogenannten Bündnispartnern kein Konsens für eine Obergrenze an CO2-Emissionen möglich. Es werden die EU-Forderungen nach konkreten Entwicklungszielen, Zeitplänen und Überwachungsmechanismen auch weiterhin abgelehnt. Im Gegenzug wird ein weltweiter Ausgleich des CO2-Wertes angestrebt. Das heißt im Klartext, die Amerikaner dürfen weiterhin ungebremst CO2 in die Atmosphäre blasen und im Ausgleich zu diesen hohen Emissionswerten sollen andere Staaten weniger CO2 produzieren. Man fragt sich hier, warum es unter der Regierung Clinton noch möglich war, zum Beispiel Kyoto zu ratifizieren und jetzt geht praktisch gar nichts mehr. Nichts ist realisierbar oder möglich. Die oberste Direktive ist der weitere Ausbau der Wirtschaft. Komisch, wenn dazwischen diese Unmöglichkeit zum Umweltschutz und dem Ölmulti und Präsident Bush kein Zusammenhang erkennbar wäre. Denn eine CO2-Grenze würde ja auch einen geringeren Verbrauch an Erdöl mit sich ziehen. BUKO und Greenpeace nehmen zu der Position der USA Stellung.
Ja, die USA hat in diesem ganzen Prozess eine relativ oder eine deutlich negative Rolle. Das war in Rio, hat sich das angekündigt. Der alte Präsident Bush, also der Vater des jetzigen Präsidenten, wurde damals auch Eco-Vamp, also Öko-Vampir bezeichnet, weil er sich geweigert hat, die beiden Verträge zu biologischer Vielfalt, zu Klima zu unterzeichnen. Damals übrigens schon mit dem Argument, dass sich die USA nicht in ihre nationalen Interessen reinpfuschen lässt und dass sie nicht gegen Wirtschaftsinteressen agieren wird. Dann hat die USA später die Klimakonvention unterzeichnet und ratifiziert, die BIOTIF-Konvention übrigens bis heute nicht, und hat sich aber dann geweigert, das Kyoto-Protokoll, das 1997 verabschiedet wurde, zu ratifizieren und auch dort eindeutig mit dem Argument, es darf nicht gegen Wirtschaftsinteressen gehen. Also das America First, also zuerst die USA, hat sich da eindeutig durchgesetzt. Meine Einschätzung, die USA haben ja jetzt große Ankündigungen gemacht, sie wollen mit tollen Vorschlägen nach Johannesburg fahren und verhandeln. Meine Einschätzung ist A, sie werden diesen Prozess weiter bremsen und B, sie werden versuchen, wenn sie sich überhaupt bewegen, das dann mit ihren Interessen, und das sind heute Militarisierungsinteressen, das sind Kommerzialisierungsinteressen, zusammenzubringen.
Die USA werden nur an den letzten beiden Tagen an der UN-Konferenz zur Nachhaltigkeit teilnehmen, was eigentlich schon die Einstellung zur Nachhaltigkeit allgemein und zur Umweltpolitik darstellt. Es wird auch hier nur ein Vertreter von US-Präsident Bush teilnehmen, Mr. Powell. Greenpeace nimmt zur Position von den USA Stellung.
Es ist so, dass im Augenblick Exxon, also Esso, als weltweiter Konzern die Klimapolitik der USA bestimmt und in der Hand hat. Es ist schon der Wahlkampf des Präsidenten, heutigen Präsidenten, finanziert worden durch diese Firma. Also Esso ist praktisch der Hauptgegner auf diesem Feld. Ich glaube, ich will mich jetzt gar nicht lange aufhalten mit der Kritik an den USA. Sage voraus, auch diese Nation wird merken, dass sie nur ökonomische Nachteile erleiden kann, wenn sie sich weiter weigern. Und es gibt die erste Kritik in den USA selbst. Vorsitzender des Handelsausschusses, er sagt, es ist eine dumme, frustrierende, endlose Boykottpolitik der Vereinigten Staaten gegen Kyoto, das Klimaprotokoll, die beendet werden muss. Es ist nämlich so, Kalifornien war einmal die fortschrittlichste Öko- und auch Ökotechnologie-Region der Welt in den 70er Jahren, 80er Jahren. Den Vorsprung haben sie abgetreten müssen an Dänemark. Dänemark ist jetzt überholt worden durch Deutschland. Das heißt, die werden auch merken, was ihnen alles verloren geht, wenn sie darauf verzichten, dass ihre Techniker Anlagen exportieren können weltweit. Denn das wird nötig sein in den nächsten 10 Jahren.
einmal zurück zum Thema selbst, der Nachhaltigkeit. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Im Jahre 2000, also 8 Jahre nach Rio, dem großen Nachhaltigkeitsgipfel, konnten immerhin nur 13% der Deutschen etwas mit dem Begriff anfangen. Ursprünglich kommt das Wort aus der Forstwirtschaft. Es dürfen nicht mehr Bäume gefällt werden, als man nachpflanzen kann. Eigentlich ein schönes Bild. Man kann sich das heute so vorstellen. Es wird schon etwas getan für die Umwelt und die sozialen Probleme der Menschen, aber es sind eben nur 5 Bäume, die nachgepflanzt werden und 100, die gefällt werden. Also Nachhaltigkeit soll heißen, dass künftige Generationen eine ebenso gute Umwelt- und Lebensqualität erhalten wie ihre Vorgänger. Aufgrund seiner hohen begrifflichen Komplexität wurde nach Rio so ziemlich alles als besonders nachhaltig bezeichnet, besonders in der Politik. Klaus Töpfer hat das so umschrieben. Wenn einem nichts mehr anderes einfällt, spricht man von einer nachhaltigen Entwicklung. Aha, Herr Töpfer, das also ist Nachhaltigkeit. Doch trotz Begriffsverklärung, Kompromisslosigkeit der USA und vielen anderen Problemen liegt für viele die Hoffnung in den sogenannten NGOs, den Nichtregierungsorganisationen. Diese laufen jedoch Gefahr, zum Instrument von Politik und Wirtschaft gemacht zu werden. Das fängt damit an, dass die Unternehmen sogar das NGO-Forum subventionieren, doch nur mit der Bedingung, auf ein Mitentscheidungsrecht zu verzichten. Multinationale Großunternehmen wollen sich natürlich mit einer nachhaltigen Entwicklung nach außen hin identifizieren. Der Schein muss ja gewahrt werden. Schließlich leidet sonst das Prestige. Uli Brandt erklärt zunächst einmal, was man sich unter den NGOs vorstellen kann.
Erstmal jetzt eine ganz große Unterscheidung. Es gibt ja nicht die Nichtregierungsorganisationen. Es gibt ganz harte Naturschutzorganisationen, Conservation International, The Nature Conservancy, vielleicht kann man ein bisschen auch den WWF dazu zählen. Will ich jetzt aber erstmal ausnehmen. Aber die klassischen US-Naturschutzorganisationen haben überhaupt kein Interesse an sozialen Fragen. Die wollen einfach Natur schützen. Die wollen am liebsten die Regenwälder leeren und da wird die Natur ursprünglich geschützt. Das sind auch Nichtregierungsorganisationen. Dann gibt es die Progressiven, die eben versuchen, die Interessen von Armen, von lokaler Bevölkerung, aber auch an Umweltzerstörung auf die internationale Ebene zu heben. Also erstmal muss man das sehr stark unterscheiden.
Die Globalisierungskritikerin Naomi Klein zum Beispiel sieht den Gipfel schon von vornherein als gescheitert an. Sie verurteilt den Pakt mit dem Teufel, also die Gespräche mit der Wirtschaft, und sieht die NGOs schon von vornherein als voreingenommen und von der Wirtschaft beeinflusst an. Wir fragten Greenpeace und Buko, wie sie die Gefahr der Instrumentalisierung der NGOs durch Politik und Wirtschaft sehen.
Der zweite Punkt ist, dass unsere Einschätzung als Buko ist, dass sich trotzdem insgesamt die Nichtregierungsorganisationen für Johannesburg instrumentalisieren lassen. Die tun so, als wenn, also das dominante Politikmodell, ich nenne es immer den Rio-Typus von Politik, der in Rio begonnen hat, bedeutet ungefähr so, auf internationaler Ebene kommen alle Kräfte zusammen, Regierung, Unternehmen, Zivilgesellschaft und verhandeln an einem runden Tisch die Probleme der Welt. Ist ein völlig kooperativer und auf Expertise, also sozusagen mit Wissen macht man Politik und alle machen zusammen Politik. Und dieser Politiktypus ist gescheitert, weil er eben nicht mehr benennt, was sind herrschende Interessen. Was sind Interessen von Unternehmen, die überhaupt nicht nachhaltig sind? Die Erdölindustrie beispielsweise hat überhaupt kein Interesse daran, dass es CO2-Emissionen reduziert werden. So, der Punkt ist nun, dass in Johannesburg wieder suggeriert wird, also wieder der Eindruck entsteht, jetzt kommt die ganze Welt zusammen und verhandelt die Probleme der Menschheit. Und die Kritik des Buko daran ist erstens, dass auf dieser internationalen Konferenz gar nichts entschieden wird und zweitens ein Mythos entsteht, der so tut, als wenn man das alles zusammen machen kann, ohne die fundamentalen Interessensunterschiede zu benennen. Und unsere Position ist, dass die Grundvoraussetzung, um heute eine wirklich nachhaltige Politik und Entwicklung voranzutreiben, erstmal wäre, zu benennen, was sind eigentlich die herrschenden Interessen und diese Interessen sozusagen auch zurückzudrängen, also zu versuchen zu bekämpfen.
Greenpeace sieht es anders.
Greenpeace ist völlig unabhängig und wenn wir etwas tun würden, Ökosponsoring oder solche Dinge, also dass wir Industriegelder verwenden würden, annehmen würden, dann wären wir in der Tat geschwächt. Ja. Und man könnte uns so stark einbinden, dass unsere Rolle nicht mehr kenntlich ist, dass sie zum Alibi würde. Das kann Greenpeace nicht passieren. Mhm. Wir stützen uns auf 2,7 Millionen Unterstützer weltweit. Das sind alles kleine Leute. Mhm. Unsere Spenden sind im Schnitt 50 bis 100 Euro jährlich von den Leuten, den einzelnen Spendern. Mhm. Die können uns nicht beeinflussen. Wenn einer uns kündigt, das juckt uns nicht.
Ja.
Wir haben genug andere.
Mhm.
Nicht? Und Gruppen, die ihre Projekte finanzieren lassen von Industriefirmen, sind da anfälliger, sind natürlich leichter zu schwächen. da haben wir es einfach gut und haben das richtig gemacht bisher.
Protest wie in Genua oder Seattle kann in Johannesburg erst gar nicht entstehen. Die Polizei erstickt jeden Ansatz im Keim. Doch in dem Land gibt es trotzdem Widerstand gegen die Privatisierungspolitik der Regierung. Wobei durch diese Regierung immer mehr die Reichen vor den Armen beschützt werden. Die südafrikanische Regierung gibt dreimal mehr für private Sicherheit aus als für den Hausbau. Vollkommen weltfremd und entgegengesetzt zur Zielgruppe der erwarteten Beschlüsse erscheint der Tagungsort der Nachhaltigkeitskonferenz. Marmor und Glas, Nobelunterbringungen, von Sicherheitskräften abgeschirmt und bewacht, voll klimatisiert. Der Brutto-Normalmensch stellt sich die Lösung globaler Probleme nicht so schwer vor. Man hat das Gefühl, es sollte nur einfacher angefangen werden. Rio und Johannesburg wird das sicher nicht nachstehen, erweckt den Anschein, es werde etwas getan. Es wirkt so, als ob die Regierungen die Menschen damit beruhigen wollen, es werde schließlich etwas gegen Ungerechtigkeiten unternommen und gegen Umweltverschmutzung auch. Wie sehen also Lösungsalternativen dazu aus?
Es entstehen ja Alternativen. Ich war letztes Jahr, jetzt im Ende Januar diesen Jahres in Porto Alegre auf dem Weltsozialforum und es ist verrückt zu beobachten, wie Menschen auf lokaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene oder auch international ja um andere Lebensbedingungen kämpfen und sie heute real entwickeln. Und das Problem ist, dass aufgrund von neoliberaler Politik international diese Lebensbedingungen und diese Alternativen eingeschränkt werden, unmöglich gemacht werden. Also unser Punkt als BUKO ist nicht zu sagen, wir entwickeln am Schreibtisch die Alternative der Welt, sondern anzuerkennen, es gibt heute ganz viele Alternativen und diesen, wenn sie emanzipativ sind, also wenn sie sozusagen für Selbstbestimmung sind, wenn sie für eine Verbesserung von Lebensbedingungen sind, ihnen auch Raum zu geben und sie nicht über internationale neoliberale Politiken, in die eben vor allem die Nordländer involviert sind, platt zu machen. Das ist sozusagen unsere Ausrichtung. Also wir verweigern uns sozusagen, dass man als Kopfgeburt sagt, wie muss die Welt besser aussehen, sondern dass man Bedingungen nennt natürlich, also bessere Lebensverhältnisse, eine Verbesserung auch der materiellen Bedingungen, also der natürlichen Bedingungen. Aber wir sagen nicht, wir haben den großen Masterplan. Mhm. Und in Johannesburg wird wieder so getan, als wenn es so eine Art Masterplan gibt. Und ja. Auch das kritisieren wir. Sondern wir wollen eine Diskussion haben. Wir wollen Denk- und Handlungsspielräume öffnen. Und deshalb wollen wir den Prozess in Frage stellen, weil man jenseits des Prozesses diskutieren muss. Was wir aber nicht zurückweisen. Ich weiß von ganz vielen, auch kritischen Nichtregierungsorganisationen, von kritischen Menschen, die fahren nach Johannesburg, die versuchen sich zu vernetzen. vernetzen, die versuchen, eine internationale Öffentlichkeit herzustellen, das würde ich nicht zurückweisen, sondern was wir wollen mit dem Boykottaufruf ist, zu sagen, es erscheint uns sinnvoller, als Buku nicht zu fahren und eine Diskussion darüber zu führen, warum ist Rio und warum ist Johannesburg gescheitert oder warum wird Johannesburg scheitern und zu sagen, so wie in Johannesburg Politik gemacht wird, nämlich auf der internationalen Ebene alle zusammen und dann von den Regierungen zu erwarten, macht's doch besser, habt doch den politischen Willen. So läuft Politik nicht. Politik läuft, und das zeigt Seattle, das zeigt Genua, das zeigt Porto Alegre. Politik läuft, indem das kritische, emanzipative Spektrum sagt, es gibt fundamentale Interessensunterschiede, es gibt aber auch heute Alternativen und die müssen wir stark machen. Und um vielleicht das auf den Begriff zu bringen, die Befürchtung von uns ist, dass die Krise der Globalisierung, also die Krise der neoliberalen Globalisierung, die ja zunehmend politisiert wird, in eben Porto Alegre, in Seattle, in Genua, dass das heute wieder weichgespült wird und in Johannesburg ein neuer Begriff entsteht, nämlich der nachhaltigen Globalisierung. Ja? Dass also die herrschenden Kräfte sagen, ihr habt, also ihr Kritiker, ihr habt Unrecht, wir haben gar keine neoliberale Globalisierung, sondern wir haben Probleme. Die Probleme kriegen wir aber alle zusammen in den Griff und dann haben wir sozusagen den neuen Alleskleber und das ist die nachhaltige Globalisierung. TAC zum Beispiel, die machen jetzt am 26. August eine Beilage in der Taz und hatten auch uns als Buko eingeladen, nochmal unsere Position zu erklären. Und das, finde ich, ist das Beste, was uns passieren kann. Wie gesagt, wir wollen nicht die Wahrheit rausposaunen, die haben wir nicht, sondern wir wollen eine offene Diskussion führen, was ist Sinn und Unsinn dieser Konferenzen, was ist Sinn und Unsinn dieses Politikverständnisses, nämlich alles am grünen Tisch und kooperativ lösen zu wollen. Und wenn das gelingt, dann sind wir als Buko, der ja ein kleiner Verein ist, dann ist uns mit unserer Kampagne einiges gelungen.
Armut und Entwicklung hängen heute sehr stark mit Umwelt zusammen, mit Umwelt und Energie. Ein wichtiger Schritt wäre, dass man 2 Milliarden armen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, zu gesundem Wasser, dass man ihnen verschafft. Das kann man mit ganz verschiedenen Mitteln auch erreichen. Nehmen wir die Großstädte, da versickern 50% des geförderten Wassers, bevor es überhaupt in der Leitung ankommt. Ne?
Ja.
Das sind technische Großprojekte, die bewältigt werden können, aber die auch finanziert werden können, wenn die Industriestaaten genug in den globalen Entwicklungsfonds, GEF, einzahlen. Das wollen wir. Wir wollen weiter, dass diese Menschen Zugang zu sauberen, erneuerbaren Energien bekommen. Das sind sehr verschiedene Maßnahmen. Biomasse, Solarenergie, Windenergie und so weiter. Das geht gar nicht immer um elektrischen Strom. Zum Beispiel in der Kalahari brauchen die Leute Kochenergie.
Ja.
Deshalb verbrennen sie auch das letzte Hölzchen noch. Das ist völlig überflüssig. Der Solarkochtopf ist ein Gegenstand, der ist nicht schwerer zu bedienen, als einen Pappkarton auf und zu machen. Die Modelle habe ich gesehen, das ist fantastisch. Und solche Dinge gehören in solche Gegenden. In anderen Gegenden muss man Gezeitenkraftwerke bauen, Windkraftwerke, dezentrale Solarenergie und vor allem Biomasse. Biomasse ist in tropischen Gebieten überreichlich vorhanden und ist sehr interessant. Also Methangas entsteht da, das kann man nutzen und kann gleichzeitig dadurch das Klima schützen.